Stell dir, was er dir gesagt hat. Was könnte geschehen, wenn wir das tun, was Gott zu uns sagt? Was könnte geschehen, wenn wir das tun, was Gott sagt? Ein eindrückliches Beispiel, was passieren kann, wenn jemand das tut, was Gott zu ihm gesagt hat, das finden wir im ersten Buch Mose in Kapitel 12. Da sprach Gott zu Abraham, wie aus dem Nichts. Da heißt es, der Herr sprach zu Abraham, geh fort aus deinem Land, aus deiner Verwandtschaft und aus deinem Vaterhaus in ein Land, das ich dir zeigen werde. Ich werde dich zu einem großen Volk machen, dich segnen und deinen Namen groß machen. Ein Segen sollst du sein. Ich werde segnen, die dich segnen. Wer dich verwünscht, den werde ich verfluchen. Durch dich sollen alle Sippen der Erde Segen erlangen. Da ging Abraham, wie der Herr ihm gesagt hatte. Abraham ging, und das hat die Welt verändert. Abraham ging und es kam alles so, wie Gott es ihm gesagt hat. Der Segen Gottes wurde auf der ganzen Welt ausgebreitet. Das kann geschehen, wenn ein Mensch Gott gehorcht, wenn ein Mensch Gottes Stimme hört und das tut, was Gott ihm gesagt hat. Dann wird Segen weitergetragen. Und stell dir einmal vor, Gott spricht zu uns, zu dir ganz persönlich und er gibt uns einen Auftrag. Wie viel Segen könnte weitergetragen werden, wenn wir das tun, was Gott gesagt hat? Und wenn es nur ist, für einen Arbeitskollegen anzubieten, für ihn zu beten, wenn Gott uns das gesagt hat. Darüber möchte ich heute und nächsten Sonntag mit euch nachdenken. Aber bevor wir diesen Bibeltext aus dem 1. Mose 12 näher betrachten, möchten wir uns erstmal einen Überblick verschaffen. Wenn man einen Bibeltext betrachtet, ist es manchmal ganz hilfreich, mal einen Schritt zurückzutreten und diesen Bibeltext im Zusammenhang anzuschauen. So erkennt man größere Zusammenhänge. Das ist ganz wichtig, wenn wir die Bibel verstehen wollen. Und das machen wir jetzt mal. Ich mache mit euch jetzt mal eine kleine Bibelkunde und wir verschaffen uns einen Überblick über das Buch Genesis, das erste Buch Mose. Keine Angst, es wird jetzt nicht langweilig. Im Gegenteil, es gibt eine sehr schöne Bibelkunde oder Bibelkunden, nämlich das Bibelprojekt im Internet. Das Bibelprojekt.de. Und dort wird mit Videoclips sehr anschaulich dargestellt, wie biblische Bücher aufgebaut sind. Und biblische Zusammenhänge werden faszinierend erklärt. Kleiner Tipp für den Bibelgesprächskreis, ihr seid jetzt zurzeit am Buch Numeri, im vierten Buch Mose. Auch da gibt es einen schönen Clip, wo das vierte Buch Mose sehr anschaulich dargestellt wird, wie das aufgebaut ist. Aber jetzt schauen wir uns Genesis Teil 1 und Teil 2 an. Verschaffen uns einen kleinen Überblick über das erste Buch Mose.
Das Buch Genesis, auch 1. Mose genannt, ist das erste Buch der Bibel und ist in zwei große Bereiche eingeteilt. Die Kapitel 1 bis 11 erzählen Gottes Geschichte mit der ganzen Welt. Kapitel 12 bis 50 zoomen dann hinein in die Geschichte Gottes mit einem Mann Abraham und seiner Familie. Die Erzählung in Kapitel 12 verbindet die beiden Teile der Geschichte wie ein Scharnier. Dieser Aufbau zeigt uns, dass Genesis als Ganzes verstanden werden will und dass es auch als Einleitung für die gesamte biblische Geschichte gedacht ist. Das Buch beginnt in Vers 2 mit der Erzählung, wie Gott eine dunkle und chaotische Welt durch seine Ordnung in eine schöne und wunderbare Welt verwandelt. Er macht also eine Welt, in der das Leben aufblühen kann. Dann macht Gott diese Geschöpfe, die er Menschen nennt, oder Adam auf Hebräisch. Er erschafft sie als sein Ebenbild, was etwas über ihre Rolle und Berufung in Gottes Welt verrät. Die Menschen sind also geschaffen, um Gottes Charakter in dieser Welt wiederzuspiegeln. Sie sind seine Repräsentanten und sollen seine Welt stellvertretend für ihn regieren. Das bedeutet, sie sollen diese Welt bewahren und ihr Potenzial dazu nutzen, dass noch mehr Leben aufblühen kann. Gott segnet die Menschen. Das ist ein Schlüsselwort im Buch. Und er gibt ihnen einen Garten, von dem aus sie beginnen, die neue Welt zu bauen. Das Entscheidende ist, die Menschen haben dabei die Wahl, wie sie diese Erde aufbauen wollen. Für diese Wahl steht stellvertretend der Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen. Bisher hatte Gott definiert, was gut und was schlecht ist. Nun gibt Gott den Menschen die Würde und Freiheit, selbst zu entscheiden. Werden sie jetzt Gottes Definition von Gut und Böse vertrauen? Oder werden sie Autonomie beanspruchen und selbst definieren, was gut und böse ist? Es steht viel auf dem Spiel. Gegen Gott zu rebellieren ist tödlich, weil man sich von der Quelle des Lebens abwendet. Das wird durch den Baum des Lebens verdeutlicht. In Kapitel 3 betritt nun eine seltsame Gestalt die Bibel, eine Schlange. Sie wird nicht weiter vorgestellt, außer dass auch sie von Gott geschaffen wurde. Klar ist aber, dass dieses Lebewesen in Rebellion gegen Gott lebt und auch die Menschen zur Rebellion und damit zum Tod führt will. Die Schlange erzählt eine andere Geschichte über den Baum und die Wahl der Menschen. Sie sagt, nach der Erkenntnis von Gut und Böse zu greifen, bringt nicht den Tod, sondern das echte Leben und man wird sein wie Gott. Das ist eine tragische Ironie, denn die Menschen sind Gott ja schon ähnlich. Sie waren geschaffen, um Gottes Ebenbild wiederzuspiegeln. Aber statt Gott zu vertrauen, erklären sie nur ihre Unabhängigkeit und wollen selbst zwischen Gut und Böse entscheiden. In diesem Augenblick gerät die ganze Geschichte außer Kontrolle. Als erstes zerbricht die Beziehung zwischen den Menschen. Mann und Frau erkennen plötzlich, wie verwundbar sie sind und können sich gegenseitig nicht mehr vertrauen. Sie machen sich Kleidung, um sich voreinander zu verstecken. Als zweites zerbricht die persönliche Beziehung zwischen Gott und den Menschen. Sie laufen weg und verstecken sich vor Gott. Als Gott sie findet, schieben sie sich gegenseitig die Schuld zu, wer mit der Rebellion angefangen hat. Hier gibt es in der Erzählung einen Einschnitt, in dem Gott der Schlange und auch den Menschen die tragische Konsequenzen ihrer Entscheidung aufzeigt. Zuerst sagt Gott der Schlange, dass sie trotz ihres scheinbaren Triumphs besiegt werden wird und ab jetzt Staub fressen muss. Gott verspricht, dass eines Tages ein Same, also ein Nachkomme von der Frau auftreten und die Schlange tödlich am Kopf verletzen wird. Das klingt nach einer guten Nachricht, aber dieser Sieg kostet auch etwas. Denn die Schlange wird den Nachkommen bei ihrer Niederlage auch eine tödliche Wunde an der Ferse zufügen. Ein ziemlich rätselhaftes Versprechen von diesem verwundeten Sieger. Es ist aber bis hierher schon klar, diese Reaktion Gottes ist ein Akt der Gnade Gottes. Die Menschen rebellieren und Gott, er verspricht, sie dennoch zu retten. Allerdings sind die Konsequenzen für diese Entscheidung nicht vom Tisch. Gott macht ihnen klar, dass nun jeder Bereich ihres Lebens, zu Hause oder bei der Arbeit, voller Trauer und Schmerz sein wird und letztlich im Tod endet. Alles aufgrund ihrer Rebellion. Ab hier beginnt eine Abwärtsspirale. In Kapitel 3 bis 11 können wir die Auswirkungen der Rebellion verfolgen und sehen, wie die menschlichen Beziehungen weiter zerbrechen. Wie zum Beispiel in der Geschichte von den zwei Brüdern, Kain und Abel. Kain ist so eifersüchtig auf seinen Bruder, dass er ihn ermorden will. Gott warnt ihn, dass er der Versuchung nicht nachgeben soll, aber er tut es trotzdem. Kain tötet seinen Bruder auf dem Feld. Danach zieht Kain weiter und baut eine Stadt, in der Gewalt und Unterdrückung herrschen. Genau das finden wir bei einem Mann namens Lamech. Er ist der erste Mann in der Bibel, der mehr als eine Frau hat. Er sammelt quasi Frauen, als ob sie Besitztümer wären. Und er prahlt dann sogar in einem kurzen Lied, dass er gewalttätiger und rachsüchtiger ist, als keines je war. Danach gibt es eine eigenartige Geschichte von den Gottesdöten. Vermutlich waren das böse Engelwesen oder aber antike Könige, die behaupteten, von Göttern abzustammen. Genau wie Lamech nahmen sie sich so viele Frauen, wie sie wollten, und zeugten mit ihnen die Nephilim, die Helden der Urzeit. Welche Ansicht auch richtig sein mag, der Punkt ist, Menschen errichten Königreiche, die Gottes Welt mit Gewalt und Korruption füllen. Gottes Reaktion ist Entsetzen und Trauer, weil die Menschen seine gute Welt ruinieren und sich gegenseitig zerstören. Aus einer Leidenschaft heraus, seine gute Welt zu beschützen, reinigt Gott sie mit einer großen Wasserflut von ihrer Bosheit. Dabei beschützt und beruft er einen tadellosen Menschen, Noah und seine Familie. Er soll ein neuer Adam sein. Gott wiederholt seinen Segen für Noah und beauftragt ihn, hinauszugehen in die Welt. Die Hoffnung ist ziemlich groß, doch auch Noah versagt, ebenfalls in einem Garten. Er pflanzt einen Weinberg und betrinkt sich richtig heftig. Einer seiner Söhne findet ihn im Zelt und tut seinem Vater etwas sehr Unsittliches an. Somit ist also unser neuer Adam nackt und beschämt, genau wie der erste. Und die Abwärtsspirale beginnt von neuem. Das alles mündet in der Gründung der Stadt Babylon. Die Völker von Mesopotamien versammeln sich und feiern ihre neue technologische Errungenschaft, den Ziegelstein. Sie können damit Städte und Türme schneller und höher bauen als jemals zuvor. Sie beginnen einen neuartigen Turm zu bauen, der bis zu den Göttern reichen soll und wollen sich damit einen Namen machen. Es ist ein Bild der menschlichen Rebellion und Arroganz. Die Rebellion des Gartens im Großformat. Doch Gott demütigt sie in ihrem Stolz und zerstreut sie. Das sind alles ziemlich unterschiedliche Geschichten, die aber alle ein und dieselbe Aussage machen. Gott gibt den Menschen immer wieder die Chance, das Richtige mit seiner Welt zu tun. Und die Menschen ruinieren es immer und immer wieder. Die Geschichten machen deutlich, dass wir in einer guten Welt leben, die erst durch uns schlecht geworden ist. Wir alle haben entschieden, Gut und Böse selbst zu definieren und tragen dazu bei, dass Beziehungen zerbrechen, Konflikte und Gewalt entstehen und alles im Tod endet. Aber es gibt Hoffnung. Gott hat diesen Nachkommen angekündigt, den verletzten Sieger, der die Quelle von allem Bösen besiegen wird. Trotz allem Bösen der Menschen ist Gott entschlossen, seine Welt zu segnen und zu retten. Die große Frage ist natürlich, was wird Gott nun tun? Die nächste Geschichte, das Scharnier, gibt uns die Antwort darauf. Aber fürs Erste haben wir gesehen, worum es in Genesis 1 bis 11 geht. Das Buch Genesis. Im ersten Video haben wir gesehen, wie Kapitel 1 bis 11 die Grundlage für die biblische Erzählung legen. Gott hat alle Dinge erschaffen und macht dann die Menschen als sein Ebenbild, damit sie die Welt in seinem Namen regieren. Die Menschen wählten die Sünde und rebellierten gegen Gott, sodass die Welt außer Kontrolle geriet. Die Folgen waren Gewalt, Tod und die große Rebellion in Babylon, die zur Zerstreuung der Menschen geführt hat. Die große Frage ist nun, was wird Gott tun, um diese Welt zu retten und zu erlösen? Nach der Zerstreuung in Babylon verfolgt der Autor die Spur des Stammbaums einer einzigen Familie, bis er schließlich bei einem Mann landet, Abraham. Später bekannt als Abraham. Gottes Versprechen an Abraham am Anfang von Kapitel 12 eröffnet dann eine ganz neue Episode in der Geschichte. Gott beruft Abraham dazu, seine Heimat zu verlassen und in das Land Kanaan zu gehen. Ein Land, das eines Tages Abraham gehören soll. Im Land angekommen verspricht zu segnen. Diese Versprechen sind Anspielungen auf frühere Aussagen in Buch. Die Bewohner von Babylon wollten sich in ihrer Arroganz einen Namen machen, was nicht wirklich erfolgreich war. Aber Gott wird diesem unbekannten Abraham einen großen Namen geben. Und Gottes Segen für Abraham erinnert sehr an Gottes ursprünglichen Segen für die Menschen, ganz am Anfang. Die Frage ist, warum will Gott Abraham und seine Familie segnen?
Die Antwort finden wir im letzten Satz der Verheißung. In dir sollen alle Nationen der Erde gesegnet werden. Das ist der Schlüssel, um den Rest der biblischen Geschichte zu verstehen. Gottes Plan ist es, seine rebellische Welt zu retten und zu segnen, und das durch Abrahams Familie. Und so liegt der Fokus der weiteren alttestamentlichen Erzählung auf dieser einen Familie, die später das Volk Israel genannt werden wird. Darum wird Israel später am Berg Sinai auch ein Königreich von Priestern genannt. Gott möchte sie dazu gebrauchen, allen anderen Völkern zu zeigen, wie er ist. Und genau dieses Versprechen wird später von den biblischen Propheten und Poeten aufgegriffen, wenn sie Israels messianischen König ankündigen, dessen Herrschaft Gerechtigkeit und Frieden für alle Völker bringen wird. An diesem Punkt der Geschichte ist das aber noch nicht klar. Dazu muss man weiterlesen und beobachten, wie sich die Verheißung entfaltet. Der Rest des Buches konzentriert sich also auf Abraham und seine Familie. Zuerst Abraham selbst, dann sein Sohn Isaak, dann dessen Sohn Jakob und schließlich die 12 Söhne Jakobs. Die Geschichten jeder Generation sind durch zwei Hauptthemen verbunden. Erstens, jede Generation in Abrahams Familie ist durch wiederholtes Versagen gekennzeichnet. Sie treffen ständig wirklich schlechte Entscheidungen, die ihr Leben vermasseln und damit Gottes Verheißungen in Gefahr bringen. Trotz allem bleibt Gott ihnen treu. Er rettet sie immer wieder vor sich selbst und er erneuert immer wieder seine Zusage, sie zu segnen und die Nationen durch sie zu segnen, trotz ihres Versagens.
Ja, Bibelkunde kann richtig unterhaltsam sein und vor allem faszinierend, wenn man die Zusammenhänge entdeckt. Es war ganz wichtig, diese Bibelstelle im größeren Zusammenhang zu sehen, und wir haben gemerkt, Segen ist ein Schlüsselwort in diesem Text und im Buch Genesis. Und deshalb wundert es nicht, dass gerade in dieser Schnittstelle, in diesem Kapitel 12, in diesen wenigen Versen, gleich fünfmal das Wort Segen auftaucht. Und wir finden auch den Schlüsselvers, nämlich: Durch dich sollen alle Sippen der Erde gesegnet werden. Und im Clip wurde es gesagt, das ist ein Schlüssel für das ganze Verständnis der biblischen Geschichte. Gott hat einen Plan, wie er diese rebellische Welt retten will. Und das beginnt mit diesem Mann Abraham, von dem ein Segen ausgehen soll. Der Segen Gottes soll also in die Welt hineingetragen werden. Und das beginnt mit diesem Menschen Abraham. Abraham ist sozusagen der Anfang dieser göttlichen Segenslinie. Und das Faszinierende ist, wir selbst können auch in diese Segenslinie eintreten und auch ein Teil von Gottes Segen werden. Aber schauen wir zunächst einmal auf Abraham, wie sich diese Verheißungen an Abraham erfüllt haben. Abraham sollte das Land bekommen. Er selbst war noch Fremder in Kanaan, aber sein Nachkommen, dem Volk Israel, gab Gott dann dieses Land. Und sie besitzen es bis heute. Abgesehen von zwei Zeiten, einer kurzen Zeit in Babylon und einer längeren Zeit von 70 nach Christus bis 1948, war Israel nicht im Land, aber jetzt besitzen sie dieses Land wieder. Und wir wissen auch aus der Tagespolitik, wie viele Konflikte auch um dieses Land und Israel sich immer wieder ergeben. Und auch das wird bereits in dieser Verheißung angedeutet. Nationen verfluchen Israel. Und Gott sagt, wer dich verflucht, der soll verflucht werden. Und es gibt Nationen, die segnen Israel. Segnen heißt ja gut reden. Wer dich gut redet, wer gut von dir redet, den werde ich segnen. Ich werde dich zu einem großen Volk machen, hat Gott versprochen. Jetzt kann man darüber streiten, ob Israel wirklich ein großes Volk ist, dieses kleine Land da unten so groß wie Hessen. Aber immerhin ist dieses Volk über die ganze Welt verteilt und es sammelt sich seit 1948 wieder in diesem angestammten Land. Jedenfalls ist aus diesem Volk etwas entstanden, was den Leuten in Babylon nicht gelungen ist, nämlich sie wollten eine starke Nation werden und Gott hat sie zerstreut. Und wenn man überlegt, die Babylonier gibt es nicht mehr, die Assyrer gibt es nicht mehr, die Perser gibt es nicht mehr, die Griechen gibt es nicht mehr, die Römer gibt es nicht mehr. Alle diese Völker stehen in Geschichtsbüchern und existieren nicht mehr. Aber dieses eine kleine Volk Israel existiert immer noch. Wir müssen dieses große Volk aber nochmal in einer anderen Dimension sehen, nämlich in der heilsgeschichtlichen Dimension. Nicht nur in der historischen, sondern in der heilsgeschichtlichen Dimension. Und im Bibelprojekt haben wir gelesen und gehört, was Gott seinem Volk am Sinai gesagt hatte. Ihr sollt mir ein Königreich von Priestern, ein heiliges Volk sein. Das ist der Zweck dieses Volkes. Ihr sollt für mich ein heiliges Volk sein, ein Königreich von Priestern. Und Petrus schreibt an die junge Kirche exakt das Gleiche. Ihr seid ein auserwähltes Volk, ihr seid eine königliche Priesterschaft, Gottes heiliges Volk. Und das sind jetzt nicht nur Juden, sondern die Christen. Ihr seid Gottes auserwähltes priesterliches Volk. Und damit wird deutlich, das große Volk, von dem Gott hier spricht, das ist nicht nur Israel, das ist viel größer. Es ist ein neues großes Volk, verteilt über alle Nationen der Erde, ein Volk aus Juden und Christen. Und wir sind ein Teil davon. Und dieses Volk wächst weiter, Tag für Tag, jeden Tag wächst es weiter. Verheißung erfüllt, kann man sagen, oder noch am Erfüllen. Gott hat den Namen Abrahams groß gemacht. Abraham gilt als der Stammvater Israels. Abraham ist der häufigst zitierte Name im Neuen Testament. Abraham gilt als der Vater des Glaubens. Er ist das Glaubensvorbild schlechthin für alle Gläubigen. Und Abraham ist der Vater aller, die an Gott glauben, heißt es. Paulus schreibt an die Galater, Kapitel 3, alle, die aus dem Glauben an Christus leben, werden an demselben Segen Anteil haben, den Abraham durch seinen Glauben empfangen hat. Also, wir alle, die wir an Jesus Christus glauben, haben an dem gleichen Segen Anteil, der damals Abraham gegeben wurde. Das heißt, wir haben Anteil an einem Segen, der vor 4000 Jahren ausgesprochen wurde. Und dieser Segen läuft weiter. Und diese uralte Verheißung erfüllt sich immer weiter. Durch dich sollen alle Familien der Erde gesegnet werden, heißt es. Gottes Segenslinie begann mit Abraham. Sie lief auf Jesus Christus zu. Jesus hat den Juden mal was sehr Eigenartiges gesagt. Johannes 8 hat er mit den Juden diskutiert und hat er gesagt, euer Vater Abraham freute sich auf mein Kommen. Er sah es voraus und war froh. Abraham war ein Prophet. Abraham hat schon Christus vorausgesehen und hat gesagt, er freut sich schon auf diesen Tag, wo Christus auftreten wird. Weil er wusste, diese Segenslinie läuft auf Jesus Christus zu. Und alle, die Jesus Christus als ihren Retter aufnehmen, treten ein in diese Segenslinie, in diese Rettungslinie Gottes, weil das war Gottes Plan, diese Welt nicht aufzugeben, sondern mit seinem Segen zu durchdringen, der in Jesus Christus konkret wurde. Und jeder, der zu Jesus Christus gehört, wird Teil dieses Segensflusses und ist gerettet. Die Verheißung an Abraham hat sich also erfüllt und sie erfüllt sich jeden Tag neu, bis Jesus wiederkommt und sein Volk von allen Teilen der Erde, von allen Ecken der Erde sammeln wird. Das ist die Dimension dieses Segens an Abraham. Und jetzt möchte ich darüber nachdenken, wie kommt man eigentlich in diesen Segen hinein? Was sind die Voraussetzungen, Teil dieser Segenslinie zu werden? Fangen wir an bei Abraham. Was waren die Vorzüge von Abraham? Was hat Abraham ausgezeichnet, dass Gott gerade diesen einen Mann genommen hatte? Abraham und seine Familie stammten aus Ur. Das war eine große Stadt am Euphrat im heutigen Irak. Und diese Stadt war das kultische Zentrum des Götzendienstes schlechthin. Man hat diesen Mondgott dort angebetet. Und dann heißt es, seine Familie zog von Ur hoch nach Haran. Das ist hier an der türkisch-syrischen Grenze. Über den Glauben Abrahams erfahren wir nichts. Es heißt nur, dass Gott spricht. Also Gott ist der Handelnde, Gott spricht Abraham an und Abraham kann letztlich nur reagieren. Von ihm wird weiter nichts gesagt. Ob Abraham an den lebendigen Gott geglaubt hatte, seiner Vorfahren, das wissen wir nicht. Und das spielte offenbar überhaupt keine Rolle, weil es nicht erwähnt wird. Gott spricht einen Menschen an und macht mit ihm Geschichte. Völlig unabhängig davon, ob dieser Mensch irgendetwas geglaubt oder für Gott getan hatte. Gott ist souverän, er nimmt sich irgendeinen Menschen aus dieser Völkerwelt heraus und beginnt mit ihm seine Segensgeschichte. Was wir über Abrahams Familie lesen, ist durchweg negativ. Genesis 11, die letzten Verse von Kapitel 11. Dies ist die Geschichte von Terach und seiner Familie. Terach war der Vater von Abraham, Nahor und Haran, also drei Söhne. Und Haran hatte einen Sohn namens Lot. Doch Haran starb noch vor seinem Vater Terach in seiner Heimat Ur in Chaldäa. Die beiden Brüder Abraham und Nahor heirateten. Abrahams Frau hieß Sarai und Nahors Frau Milka. Nicht die Schokolade. Sie war die Tochter seines Bruders Haran und die Schwester von Jiska. Doch Sarai konnte keine Kinder bekommen. Terach nahm seinen Sohn Abraham, seine Schwiegertochter Sarai und seinen Enkel Lot, das Kind seines Sohnes Haran, und er verließ Ur in Chaldäa, um ins Land Kanaan zu ziehen. Als sie jedoch nach Haran kamen, ließen sie sich dort nieder. Terach lebte 205 Jahre und starb in Haran. Das ist die Familiengeschichte. Der Bruder ist tot, einer bleibt zurück in Ur und dieser Auswanderungsversuch des Vaters, man höre und staune, sie wollten nach Kanaan ziehen. Komisch, was wollen die in Kanaan? Das blieb auf halber Strecke nach etwa 1000 Kilometer stecken. Sie haben sich in Haran festgesetzt, ging nicht weiter. Warum? Wir wissen es nicht. Jedenfalls eine Familiengeschichte mit wenig Perspektive. Das heißt, Gott wählt für seine Segensgeschichte einen 75 Jahre alten Mann, dessen Frau unfruchtbar ist. Und übrigens, Unfruchtbarkeit ist ein durchgängiges Merkmal in Abrahams Familie. Es ist fast schon das Markenzeichen. Sarah war unfruchtbar, Rebekka, die Frau Isaaks, also des Sohnes, war unfruchtbar und Rahel, Jakobs Frau, war ebenfalls unfruchtbar. Medizinisch betrachtet müsste man sagen, müsste Gottes Segenslinie in der ersten Generation bereits aussterben. Und diese Unfruchtbarkeit hat eigentlich schon System, weil Gott will damit etwas zeigen. Gott will damit sagen, Leute, ich bin nicht auf eure Vitalität angewiesen. Ich bin überhaupt nicht auf eure Leistung angewiesen. Gott ist nicht auf das Potenzial seiner Segensträger angewiesen. Das ist auch für uns eine ganz wichtige Botschaft. Gott ist nicht auf unsere Stärke, auf unsere Leistungsfähigkeit, auf unser Können angewiesen. Und Gottes Segensgeschichte kann auch nicht durch menschliches Versagen verdorben werden. Wir haben das am Ende des Bibelclips sehr schön gesehen, wie sich in der weiteren Geschichte von Abraham jeweils Versagen und Gottes Treue durchziehen. Die ersten vier Generationen in Gottes Segenslinie in der Geschichte Abrahams, Isaaks, Jakobs und der Söhne Jakobs, diese Geschichten sind durchweg von Versagen geprägt und von wiederholten Versagen. Also das heißt, sie haben manche Fehler zweimal gemacht. Das soll man eigentlich nicht machen, aber wir kennen das auch. Man macht einen Fehler und dann irgendwann haben wir es erkannt als Fehler und macht ihn trotzdem wieder. Sie treffen schlechte Entscheidungen, die ihr Leben vermasseln, die Gottes Geschichte gefährden. Manche Fehler werden wiederholt und auch sowas, sie werden in die Familiengeschichte tradiert. Es gibt ja sowas in Familien, dass sich gewisse Fehler tradieren, dass also die Kinder den gleichen Fehler nochmal machen, obwohl es die Alten schon gemacht haben, es ist schiefgegangen, die Kinder machen es nochmal. Man kann sagen, Versagen ist Familiengeschichte, Familientradition. Aber Gottes Segenslinie wird dadurch nicht zerstört. Gott erneuert immer wieder seinen Segen. Gott steht zu seinem Versprechen. Was also ist die Voraussetzung für diese Segenslinie, um in diese Segenslinie hineinzukommen? Abraham hatte keine besonderen Vorzüge. Im Gegenteil, er machte Fehler und manche sogar zweimal. Es gibt nur eine entscheidende Sache oder ein entscheidendes Kriterium für das Eintreten in Gottes Segenslinie, nämlich, um es ist unterstrichen, loslassen. Geh fort aus deinem Land, aus deiner Verwandtschaft, aus deinem Vaterhaus in ein Land, das ich dir zeigen werde. Drei Dinge. Durch diese drei Dinge wird eins deutlich, Abraham muss seine Sicherheit aufgeben. Das verlangt Gott von ihm. Sicherheit aufgeben. Man muss nicht gleich sein Land verlassen, weil ich übertrage immer gleich auf uns. Was hat das jetzt mit uns zu tun? Ihr müsst nicht eure Familie verlassen und irgendwelche Dinge aufgeben, aber Gott verlangt, dass wir Sicherheiten aufgeben, wenn wir uns von ihm segnen lassen wollen und dass wir uns von ihm führen lassen. Die Bibel nennt das Glauben. Die große Herausforderung Abrahams bestand also darin, diesem Wort zu vertrauen und zu gehorchen. Geh fort aus deinem Land, aus deiner Verwandtschaft, aus deinem Vaterhaus in ein Land, das ich dir zeigen werde. Und im Hebräerbrief haben wir anfangs gehört im Gottesdienst, er wusste nicht, wo er hingeht. Dafür bekam Abraham die Zusage des Segens. Aber in den Genuss des Segens kam er erst, als er ging. Also das getan hatte, was Gott gesagt hatte. Ich hatte gefragt, was sind die Voraussetzungen, um in Gottes Segenslinie hineinzukommen? Abraham hatte keine besonderen Vorzüge, im Gegenteil. Abraham konnte eigentlich nur sich selbst als Person einbringen. Die Frau war unfruchtbar und er hatte das Potenzial für falsche Entscheidungen. Ein besonders starker Glaube wird hier nicht erwähnt. Das kommt erst später, dass Abraham geglaubt hatte. Und da hat er auch noch nicht viel geleistet. Abraham musste also von sich aus keinerlei Voraussetzungen erfüllen, um in diese Segenslinie hineinzukommen. Gott sprach ihn einfach an und Abraham konnte nur reagieren. Dann war er dran. Er musste seine Sicherheit aufgeben und sich von Gott führen lassen. Jetzt können wir fragen, ist das viel verlangt? Im Blick auf den Segen, den Gott ihm anbietet? Ich glaube, das war kein Opfer für Abraham, das aufzugeben, weil er auf der anderen Seite wusste, Gott wird mich segnen. Diesem Anspruch, dieser Aufforderung, diesem Auftrag stand der Segen Gottes gegenüber. Das heißt, Gott verlangt jetzt von uns nicht irgendwelche Opfer, die wir bringen müssten, sondern Gott will uns geben, etwas geben. Gott will uns beschenken. Er will uns segnen. Er will uns führen. Das ist kein Opfer eigentlich, zu sagen, ich verlasse jetzt meine Sicherheiten, um mich dann von Gott segnen und führen zu lassen. Das Einzige, was Gott von uns erwartet, ist, dass wir unsere Sicherheiten aufgeben, dass wir uns von ihm führen lassen. Was hat diese Geschichte jetzt mit uns zu tun? Wie kommen wir in diese Segenslinie hinein? Das ist für mich ganz wichtig. Der Apostel Paulus schreibt, alle, die aus dem Glauben an Christus leben, werden an demselben Segen Anteil haben, den Abraham durch seinen Glauben empfangen hat. Also wir werden Teil dieser Segenslinie durch den Glauben an Jesus Christus. Wir sind gesegnet. Aber schon bei Abraham wird deutlich, dieser Segen ist nicht nur zum Eigenverbrauch bestimmt. Denn du sollst ein Segen sein. Das ist dann die Konsequenz. Ich segne dich, Abraham, damit du ein Segen für andere bist. Und durch dich soll die ganze Menschheit gesegnet werden. Wer gesegnet ist, soll ein Segen für andere sein. Das gilt auch für uns. Wie werden wir zum Segen für andere? Wie werden Menschen durch uns gesegnet? Wie kann das gehen, dass Menschen durch uns gesegnet werden? Das gleiche Prinzip wie bei Abraham. Indem wir das tun, was Gott uns sagt. Was Gott uns durch seinen Sohn und durch seinen Geist sagt. Und der Sohn sagt zu uns, und das gilt uns allen, da brauchen wir nicht lange diskutieren und fragen, geht zu allen Völkern, macht sie zu Jüngern. Tauft sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alle Gebote zu halten, die ich euch gegeben habe. Das ist der Auftrag. Aber wie bei Abraham gibt es nicht nur den Auftrag, es gibt auch Zuspruch. Nämlich, ich habe alle Macht auf dieser Welt im Himmel und im Himmel. Und ich bin bei euch. Und wenn ihr geht, werden Menschen in diese Segenslinie aufgenommen. Sie werden gesegnet, wenn sie diesen Retter annehmen, wenn sie zu Jüngern von Jesus werden. Das ist der allgemeine Auftrag, wie wir in Gottes Segenslinie leben können. Wie durch uns Segen weitergegeben wird, indem wir Menschen zu Jüngern machen. Dadurch geben wir Segen weiter und Menschen kommen wiederum in diese Segenslinie hinein. Und dann gibt es noch ganz individuelle Aufträge. Das, was ich anfangs gesagt hatte, jetzt kommen wir wieder zum Anfang und zum Übergang zur nächsten Predigt nächste Woche. Stell dir vor, Gott redet zu dir. Stell dir vor, Gott gibt dir einen Auftrag. Zum Beispiel, du kriegst mit, dass dein Kollege krank ist. Gott sagt, biet ihm doch mal an, für ihn zu beten. Nicht daheim, sondern so, darf ich für dich beten. Stell dir vor, Gott gibt dir so einen Auftrag oder einen ähnlichen. Und stell dir vor, du gehst, du tust das. Du tust das, was Gott dir gesagt hat. Was könnte geschehen? Das finde ich spannend. Was könnte geschehen, wenn wir das tun, was Gott uns aufgetragen hat? Abraham ging und die Welt wurde gesegnet. Eine Welt wurde gesegnet. Was kann geschehen, wenn wir gehen, wenn wir das tun, was Gott uns sagt? Wenn wir auf Gottes Stimme hören und das tun, was er uns sagt? Wir werden Segen weitergeben. Wir werden Teil von Gottes Segenstrom. Und dieser Segenstrom will die Welt retten. Und wir sind ein Teil davon. Was kann es Größeres geben, als Teil dieses großen Segenstroms zu sein? Als Teil von Gottes Rettungsmission zu sein, die damals schon vor über 4000 Jahren festgelegt wurde. Ich will diese Welt retten und ich will sie segnen. Und Abraham ist ein Teil davon und wir sind auch ein Teil dieser Segensmission. Zum Schluss eine kleine Geschichte aus dem Neuen Testament, die symbolisch zeigt, wie das gehen kann. Da kann man dieses Prinzip auch wieder kennenlernen. Das war nicht nur bei Abraham so, sondern das zieht sich durch die ganze Bibel durch. Da war der Petrus. Nach einer erfolglosen Nacht saß er in seinem Fischerboot und Jesus sagt zu ihm, fahr hinaus auf den See und werf die Netze aus am helllichten Tag. Petrus hatte seine berechtigten Zweifel an diesem Auftrag, aber er hat seine Sicherheiten aufgegeben, seine Erfahrungen, seine Sicherheiten. Er war bereit, sich zum Gespött der Leute machen zu lassen, indem er tagsüber rausgeht. Aber er sagt, weil du das sagst, will ich es tun. Es ist unsinnig, aber weil du das sagst, will ich es tun. Und Petrus hat gehorcht und er kam als Gesegneter mit prall gefüllten Netzen zurück. Und dieses Prinzip ist geblieben von dieser Segenslinie. Es beginnt damit, dass Gott zu uns spricht, dass Gott uns einen Auftrag gibt. Dann gilt es, die Sicherheiten aufzugeben und sich von Gott Schritt für Schritt führen zu lassen. Und wir werden erleben, wie Gott segnet. Das wollen wir am nächsten Sonntag in einem ganz konkreten Beispiel beobachten. Da sprach der Geist Gottes zu Philippus, gab ihm einen merkwürdigen Auftrag und am Ende der Geschichte fährt ein gesegneter Minister nach Afrika zurück und transportiert so den Segen Gottes nach Afrika. Mehr dazu am nächsten Sonntag. Ich möchte euch aber einladen, jetzt schon einmal aufzuprobieren, in den nächsten Tagen sensibel zu sein für Gottes Reden mitten im Alltag, wo Gott euch Aufträge gibt und dann gehen wir mutig diese Schritte. Und vielleicht kann der eine oder andere nächsten Sonntag schon Erfahrungen davon erzählen.